Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 11 lese ich. Hier heißt es: Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist, um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens kommt, in welchem auch ihr einst wandeltet, als ihr darin lebtet. Nun aber leget das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht mehr Grieche und Jude ist, Beschneidung und Vorhaut, Ausländer, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Unser heutiges Thema heißt Aufruf zur aktiven Heiligung. Und bevor wir jetzt in dieses Kapitel hier oder in diese Verse einsteigen, möchte ich uns einfach nochmal so einen kurzen Rundumblick geben. Wenn wir das nochmal so ein bisschen zurückschauen in das, was wir in den vergangenen Predigten hatten, so sehen wir, der Brief an die Kolosser hat uns bisher in wunderbarer Weise die Größe des Herrn Jesus aufgezeigt und ja, vielleicht sogar geoffenbart. Und nicht umsonst hatte der Apostel Paulus den Gläubigen zu Kolossä diese ganze Größe Christi vor Augen gestellt, die auch wir so dringlich brauchen. Das ist auch für uns wichtig, nicht nur für die Leute in Kolossä. Aber damals waren ja tatsächlich etliche der Meinung, bevor die Gemeinde so richtig gefestigt war, dass Jesus Christus, der hier auf Erden war, keinen Leib in Fleisch und Blut angenommen habe. Zumindest, dass er nicht direkt ins Fleisch gekommen wäre und nicht einen Körper angenommen habe, so wie wir es in der Bibel nachlesen können. Er hätte zwar in einem Körper eine Zeit lang gelebt, Christus wäre nur ein Geistwesen gewesen, doch am Kreuz sei nicht Christus gestorben, sondern ein normaler Mensch, und dieses Geistwesen Christus ist aus diesem Körper herausgefahren. Schon interessante Lehren, was es alles gibt. Gibt es bis heute. Aber was für eine fatale Irrlehre da im Gange war. Solch irrsinnige Vorstellung gab es damals unter den Gnostikern. Doch Ähnliches finden wir heute genauso. Das finden wir heute in den Lehren von Steiner und in den Lehren der Esoterik und in manch anderen. Die Leute damals, die die Leute in Kolossä in Verwirrung gebracht hatten, die hatten nicht daran geglaubt, dass Jesus Christus am Kreuz mit seinem kostbaren, sündlosen Blut für alle unsere Sünden bezahlt hat und uns eine vollständige Erlösung bereitet hat. Also wenn er nur so ein Geistwesen gewesen wäre und mal in den Körper reingefahren, wieder rausgefahren, dann hätte es keine klare Erlösung gegeben. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber er ist in seinem vollen Menschsein am Kreuz gestorben und hat da sein Leben für dich und für mich gelassen. Dazu verbreiteten diese Leute, diese Gnostiker, viel menschliche Weisheit, und da ging es ja dann darum, man muss noch dieses und jenes hinzutun, das ist so einfach so eine Erlösung von einem Gekreuzigten zu bekommen. Man muss da schon noch mehr so auf die himmlischen Dinge und auf die Dinge im Universum achten, man muss auch auf die Engel Acht geben und sich vor ihnen demütigen und ihnen ergeben sein und vieles andere. Um heiliger und geistlicher zu werden, da darf man dann auch dieses und jenes nicht kosten, da musst du dich von diesem und jenem enthalten, damit du heiliger und geistlicher wirst. Zudem muss man verschiedene Übungen des Leibes vollbringen, sich selbst kasteien und so weiter. Man hatte an der Weisheit und Überlieferung von Menschen festgehalten. Man ist nicht durchgebrochen zur Freiheit in Christus. Man hatte sich nicht auf den Erlöser ausgerichtet und auf die vollständige Erlösung in Christus. Man hatte sich nicht an Jesus Christus als dem Haupt orientiert, wobei er doch das Haupt ist für jeden, der in ihn glaubt. Dazu kamen natürlich noch diese Gesetzmäßigkeiten, die hinzu von den Leuten, die aus dem Judentum kamen, die den Gläubigen wiederum neue Vorschriften und neue Satzungen auferlegen wollten, als ob die Gläubigen noch unter den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt lebten. Doch Paulus sagt hier bereits in Kolosser 2, Vers 20 bis 23, Wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt abgestorben seid, was lasset ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Zum Beispiel, rühre das nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mit dem. Vers 22, was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, einen Schein von Weisheit in selbsterwähltem Gottesdienst und Leibeskasteiung, sind jedoch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Dass man sich aufbläht und denkt, oh, ich bin ja so fromm und ich mache ja so tolle Dinge. Dass man meint, so kann man Gott besser gefallen. Aber das Erste, an dem wir heute festhalten wollen, heißt, durch Gott befreit und beschenkt. Durch Gott befreit und beschenkt. Paulus sagt hier ganz deutlich, wir sind mit Christus den Grundsätzen der Welt abgestorben. Paulus will zum Ausdruck bringen, es geht Gott nicht darum, sich jetzt noch von den Dingen dieser Welt eingrenzen und knechten zu lassen. Denn dein Herr, dein Erlöser, der Herr Jesus Christus, der steht über allen Dingen dieser Welt. Er steht über allen Dingen, die es hier auf Erden und auch im Himmel gibt. Ja, und sogar unter der Erde, sagt Paulus. Er ist der Herr. Und wenn er auch dein Herr ist, so bist du nicht mehr den Grundsätzen der Welt unterworfen. Sondern wem bist du wirklich unterworfen? Du bist Christus unterworfen. Denn Christus hat dich von den Grundsätzen der Welt frei gemacht. Frei von allen menschlichen Weisheiten. Frei von allem religiösen Tun. Frei von allen religiösen Satzungen und Vorschriften. Frei von allem frommen Getue. Und Paulus sagt, euer Lebenselement, das ist jetzt nicht mehr diese Welt, sondern was? Dein und mein neues Lebenselement, das ist jetzt Christus. Ist nicht mehr diese Welt. Das ist Christus. Darum sollen wir jetzt auch nicht mehr weltbezogen, sondern Christusbezogen leben. Das ist ganz was anderes. Und hier in Kapitel 3, Verse 1 bis 4, da sagt Paulus, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und genau mit diesen Versen hatten wir uns in der letzten Predigt eingehend auseinandergesetzt. Und unser letztes Thema hieß Leben von oben. Leben von oben. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Und da möchte ich heute nochmal an dich appellieren. Ich muss auch an mich selber appellieren. Bitte vergiss nie, was mit dir im Glauben an den Herrn Jesus Christus geschehen ist. Vergiss es nie. Denk jeden Tag daran. Wer durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus erlöst ist, der ist mit Christus gestorben. Er wurde begraben. Und er ist auch mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Und jetzt sogar schon mitversetzt in die himmlischen Regionen hinein durch Christus. Du bist eigentlich gar kein Erdenbürger mehr. Du bist ein Bürger des Himmels, der jetzt noch hier auf Erden lebt. Ja? Mitversetzt in die himmlischen Regionen, steht in Epheser 2, Vers 6. Jesus lebt. Er ist sitzend zur Rechten Gottes des Vaters. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn und Gott zu tun. Und weil Jesus lebt und wir durch den Glauben an ihn mit ihm gestorben sind und auferstanden sind. Das ist alles mit uns geschehen. So ist Christus jetzt unser neues Lebenselement. Wir gehören nicht mehr dem alten Lebenselement dieser Welt an. Wir sind herausgelöst. Christus hat uns frei gemacht. Er hat uns wie eine Baumentwurzelung rausgezogen. Und wir ziehen unser Wasser nicht mehr jetzt von dieser Welt, sondern von Christus her. Und genau darum sagt Paulus zu den Gläubigen in Kolossee und auch zu uns heute, hier in Kapitel 3, Vers 2, Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist. Weil wir eben jetzt zu Jesus gehören und durch ihn Bürger des Himmels geworden sind, so sollen wir jetzt mehr oder weniger als Bürger des Himmels hier auf Erden wandeln. Aber vom Himmel her gespeist und genährt. Das ist schon ein Unterschied. Als sich ständig religiös von unten her bemühen zu wollen, wie komme ich denn zu Gott und wie kann ich mich ihm nahen und wie kann ich mich anstrengen und wie kann ich irgendwelche frommen Übungen machen. Dabei hatte ich Gott schon lange herausgeholt. Aber wenn das die Menschen draußen alle wüssten, wie das geschehen kann und dass man jetzt als Himmelsbürger hier auf Erden noch leben darf, ist was ganz was anderes. Und da geht es eben nicht mehr darum, in irgendwelchen selbsterdachten Weisheiten, ja, wie können wir uns Gott nahen und so, und Gesetzlichkeiten auszuleben, sondern um was geht es, wenn wir danach trachten sollen, was droben ist. Es geht um ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Es geht jetzt darum, ihm zu gefallen. Es geht darum, unser Leben auf ihn und auf das Himmlische auszurichten. Und so jetzt auch von ihm her, ja von oben her zu leben. Denkst du täglich daran, dass du jetzt von oben her lebst und dass du als ein Himmelsbürger jetzt noch auf der Erde wandeln darfst? Das ist manchmal schwer. Manchmal verliere auch ich den Blick in diesen Dingen. Aber es ist so wunderbar, sich dessen bewusst zu sein. Da kann einem vieles viel leichter sein. Bist du dir darüber bewusst, dass du durch den Herrn Jesus dem Himmel angeschlossen bist? Bist du dir darin bewusst, dass du durch den Herrn Jesus einer ewigen und unversiegbaren Quelle angeschlossen bist? Ja, durch den Herrn Jesus sind wir sogar gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Christus führt uns hinein in die ganze Fülle Gottes nach Epheser 1, Vers 3. Und durch ihn haben wir alles erhalten, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, nach 2. Petrus 1, Vers 3. Und weil wir von dem Herrn Jesus alle diese Dinge bekommen haben, gilt es nun, diese himmlischen Dinge auch in Gebrauch zu nehmen. Das alles bekommen von ihm. Und jetzt mach reichlichen Gebrauch davon. Lebe darin. Und wenn wir von himmlischen Dingen reden, ich denke, da wissen wir sehr wohl zu unterscheiden und nicht so zu denken, wie diese Welt denkt und von himmlischen Dingen spricht. Man ist ja schon jetzt gerade erstaunt, wenn man jetzt so wieder diese Werbeprospekte in die Hand bekommt, die jetzt dann immer mehr vor Weihnachten wieder auf uns zukommen, wo immer wieder von himmlischen Dingen geredet wird. Was gibt es da nicht alles im Verkauf angepriesen? Himmlische Dinge, ob das Computer sind, ob das alle mögliche Technik ist, ob das Smartphones sind, himmlische Dinge oder himmlische Leckereien, himmlische Gourmets, himmlische Geschenke und himmlische Düfte. Könnt ihr die nächsten Wochen alles lesen und vieles mehr. Man meint mit vielen Dingen, womit man das Leben versüßen kann und auch Wohlstand genießen kann, dass dies bereits ein Vorgeschmack vom Himmel wäre. Und man bringt den Himmel hier auf der Erde mit Genießen, Gourmet, Bequemlichkeit und Verwöhnen in Verbindung. Natürlich, wir als Bürger des Himmels, wir dürfen wissen, es wird im Himmel herrlich sein, es wird schön sein, wir werden Freude haben, nur noch Freude. Und alle Tränen werden abgewischt werden, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben, wir werden Leben im Überfluss haben, Leben, wie wir es noch nie gekannt haben vorher. Doch es wird all das auch in den Schatten stellen, wie sich die Welt heute die himmlischen Dinge vorstellt. Aber wir haben das ganze Geschenkpaket bekommen vom Himmel her und wir dürfen zugreifen, wir dürfen darin leben. Das heißt es aber nicht, dass es nur Verwöhndinge sind, sondern es sind schon auch Dinge, die wir hier auf Erden auskosten müssen. Und wir wissen, dass ein Leben hier auf Erden in übertriebenem Genuss, in übertriebenem Wohlstand und Bequemlichkeit, Luxus und Ausschweifung vor Gott gar nicht wohlgefällig ist. Als Kinder Gottes und als tatsächliche Bürger des Himmels dürfen wir allerdings auch vieles mit Dankbarkeit genießen, was uns Gott in seiner Güte darreicht. Doch viel mehr als die ganzen materiellen Dinge haben wir ganz andere Dinge bekommen. Viel mehr als alle materiellen Dinge zählen heute in der Zeit der Gemeinde die geistlichen Güter. In der neutestamentlichen Gemeinde ist derjenige reich gesegnet, der geistlich viele Güter hat, nicht materielle Dinge. Im Alten Testament war es anders. Und auf die geistlichen Güter müssen wir bedacht sein, nicht auf die materiellen. Durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir reich beschenkte Leute. Und durch ihn haben wir Zugang zu jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und durch ihn wurden wir mit allem beschenkt, von oben her, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Und weil wir durch den Herrn Jesus so reich beschenkt sind, so sind wir jetzt auch in der Lage, das zu tun, was er eben von uns verlangt. Was er jetzt noch von uns als Erdenbürger erwartet. Oder als Bürger des Himmels, die auf der Erde sind, vielmehr. Und genau das bringt jetzt der Apostel Paulus hier im Gesamtzusammenhang mit auf. Das erste war durch Gott befreit und beschenkt. Und das zweite ist Aufruf zur aktiven Heiligung. Aufruf zur aktiven Heiligung. Man könnte auch sagen, bringt das Beschenkte jetzt zur Anwendung. Weil wir jetzt zu Gott gehören, darum ist es jetzt eben auch äußerst wichtig, sich auch von all diesen irdischen Elementen zu trennen, die Gott nicht gefallen. Denn was Gott will, das ist deine Heiligung. Nach 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und das vergessen wir oft so schnell. Gott ist heilig und auch wir sollen heilig sein. Und Gottes Wille ist deine und meine Heiligung. Und gerade hier in Kapitel 3, ab Vers 5, da zählt der Apostel Paulus etliche Dinge auf, die eben bei einem Himmelsbürger, der jetzt auf der Erde wandelt, nicht mehr zu finden sein soll. Zumindest kann es nicht mehr dein und mein Lebenselement sein. Wir gehören einfach nicht mehr dazu. Denn unser neues Lebenselement, das ist, wie ich es vorher bereits schon sagte, Jesus Christus. Und die Frage ist eben, ob aus diesem Herrn, ob aus diesem neuen Lebenselement sündige Dinge hervorgehen. Zum Beispiel, wie Paulus hier sagt, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust oder Habsucht, welche Götzendienst ist. Wir müssen sagen, nein, das geht niemals aus unserem Herrn Jesus hervor. Das geht niemals aus diesem neuen Lebenselement hervor. Nein, das gehört nicht zu unserem Herrn. So etwas kommt auch niemals aus unserem Herrn Jesus hervor. Nein. Es gehört niemals zu ihm, weil er selbst sündlos war und keine Sünde getan hatte und sündlos geblieben ist und so auch sein sündloses Blut für uns im Kreuz vergossen hat und wir jetzt durch ihn erlöst sein dürfen. Da ist keine Befleckung, da ist kein Schmutz, da ist keine Sünde zu finden. Wie Jakobus sagt, bei ihm ist keine Veränderung, auch kein Schatten und kein Wechsel von Licht. Und weil das so ist, und wir jetzt in dem Herrn Jesus Christus sind, weil wir ihm direkt angeschlossen sind und weil er unser neues Lebenselement ist. Genau darum sollen wir jetzt auch diese verkehrten Dinge aus unserem Leben verbannen. Ja, der Apostel Paulus spricht hier sogar nicht nur von verbannen, sondern von töten. In Kapitel 3, Vers 5. Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Mögen harte Worte sein. Und man liest vielleicht da manchmal ganz schnell drüber hinweg. Nun, ich fand es interessant, heute ist ja Totensonntag. Totensonntag ist heute im Kalender eingetragen. Das ist der Sonntag, an dem in den Kirchen die Namen verkündigt werden von den Menschen, die übers Jahr gestorben sind, die in diesem sogenannten Kirchenjahr verstorben sind. Heute ist ja auch der letzte Sonntag im sogenannten Kirchenjahr. Wir haben damit nichts zu tun, aber ist eben so in den Kirchen. Was ist mit einem Verstorbenen oder was ist mit den Verstorbenen? Ja, keine schwere Frage. Ihre Leiber, die regen sich nicht mehr. Die liegen im Grab. Die Leiber sind tot. Die Seelen dagegen, die gibt es noch, das wissen wir aus der Schrift. Die Seelen der Ungläubigen, die sind im Totenreich. Doch genauso wie sich die toten Leiber der Gestorbenen nicht mehr regen, Genau so können wir einen Vergleich ziehen zu unseren Sünden. Die sollen wir genauso in den Tod geben und die dürfen sich nicht mehr hervortun. Es wäre sehr, sehr schön, wenn du und ich eines Tages einen Totensonntag feiern könnten. Würdest du mit mir feiern? Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir zusammen einen Totensonntag feiern können. Nämlich einen Tag, an dem wir sagen könnten, es gab einen Tag in deinem und meinem Leben, wo ich starb. Wo ich meine Sünden mit all ihren Leidenschaften und Begierden völlig dem Herrn oder ins Kreuz abgegeben habe. Prinzipiell gibt es diesen Tag des Sterbens schon. Weißt du, wann der war? An dem Tag, als du dich bekehrt hast. An dem Tag deiner Wiedergeburt. Denn Paulus sagt hier in Kapitel 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, der alte Mensch ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das heißt aber nicht, dass du als Person gestorben bist. Schließlich sitzen wir heute noch alle hier. Preise Gott, dass du noch lebst. Aber unser alter Mensch, der ist gestorben. Dem seine Beerdigung haben wir schon in der Taufe gefeiert. Der ist mit Christus am Kreuz gestorben und begraben. Und so soll er nun auch mit all seinen Leidenschaften und Begierden im Tod bleiben. Und das ist genau das, worauf uns Paulus hier hinweist. Wir wissen, prinzipiell ist der alte Mensch mit Christus gekreuzigt und gestorben. Jetzt hat er auch nichts mehr zu melden, auch nicht die Leidenschaften und Begierden. Aber sie möchten immer wieder hervorkommen und so sagt Paulus, lass sie im Tod. Vielmehr tötet nun eure Glieder. Hier in Vers 5 bis 7 sagt der Apostel Paulus, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens kommt, in welchen auch ihr einst wandeltet, als ihr darin lebtet. Ja, ist die Frage, an wen schreibt jetzt Paulus hier? Schreibt er hier an die Ungläubigen, weil danach sagt er, in welchen auch ihr einst wandeltet? Aber in Vers 5 sagt er, tötet nun eure Glieder. Und er spricht zu Gläubigen. Also ist doch noch was davon übrig geblieben. Oder es hängt den Gläubigen zumindest noch ein ganzes Stück weit an. Wir sind jetzt im neuen Lebenselement Christus, aber das alte Lebenselement will uns immer noch anhängen. Und deswegen muss Paulus hier sagen, töte die Glieder. Und mit töten meint Paulus, diese Dinge in den Tod geben, beziehungsweise für tot halten. Das heißt nicht, sich selbst zu töten. Das heißt auch nicht, sich selbst zu kasteien, wie das so manche vielleicht mit zwangartigen Dingen tun. Nein, es heißt einfach, die sündigen Handlungen abzulegen, sie in den Tod geben, beziehungsweise sie für tot halten. Und genau das ist aktive Heiligung, die Gott von dir und von mir möchte. In diesen Dingen führt uns Gott hinein, in verantwortliches Handeln vor ihm und natürlich auch durch ihn. In anderen Religionen, da würde man denken, zumindest im Extremismus, ich schnalle mir einen Sprengstoffgürtel um den Leib und dann sprenge ich mich in die Luft, dass bloß so die Fetzen fliegen und reiße noch viele andere mit in den Tod. Und dann habe ich für Gott ein gutes Werk getan und dann werde ich Belohnung im Himmel bekommen. Und wisst ihr, und dann ist mein Problem der Sünde auch gleich gelöst. Welch ein Trugschluss. Bei dem lebendigen Gott, bei dem Gott der Bibel, ist mit solchen Dingen noch gar nichts gelöst. Und die Leute, die werden sich wundern, dass sie im ewigen Verderben landen. Denn mit in die Luft sprengen ist das Problem der Sünde nicht im geringsten gelöst, sondern es verschlimmert es nur noch und endet im ewigen Verderben. Der Gott der Bibel dagegen, das ist so ganz anders. Welcher der einzig wahre und lebendige Gott ist, das wissen wir. Der hat sich selbst für uns durch seinen Sohn am Kreuz dahingegeben, damit wir durch ihn jetzt erlöst sein können und jetzt ein Leben in Heiligkeit und Heiligung durch ihn führen können. geht natürlich auch immer nur in Bezug zum Herrn. Und so gibt es Gott dir und mir, dass wir verkehrte Dinge in den Tod geben können. Und dass du selber noch ein erfüllteres Leben im Glauben haben kannst. Und zunächst spricht Paulus hier von fünf Gliedern, die zu töten sind. Ich habe gedacht, warum ist hier mit Gliedern übersetzt? Sind es Glieder? Ich meine, leichter ist es zu verstehen, wenn man hier von fünf sündhaften Handlungen spricht. Fünf sündhafte Handlungen. Man könnte vielleicht auch von fünf Sünden sprechen. Denn Paulus spricht hier von Unzucht, er spricht von Unreinigkeit, er spricht von Leidenschaft, er spricht von böser Lust und er spricht von Habsucht. Und Paulus sagt hier im Voraus, dass um dieser Dinge willen der Zorn Gottes über die Ungläubigen kommt, die diese Dinge praktizieren. Nun, wir gehören ja nicht mehr zu den Ungläubigen. Wir sind ja zum Glauben hindurchgedrungen. Wir sind Kinder Gottes. Doch wenn um dieser Dinge willen der Zorn Gottes über die Ungläubigen kommt, haben wir damit rechnen, dass wir keinen Segen mit solchen Dingen davontragen, sondern dass Gott uns, wenn wir solche Dinge praktizieren, in seine Zucht nehmen wird. 1. Thessalonicher Kapitel 4, da spricht Paulus auch von Heiligung. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3 und folgende, da sagt Paulus, denn der Wille Gottes ist eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen, nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit greife und seinen Bruder im Handel übervorteile, denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt haben und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligkeit. Darum also, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Hier spricht Paulus auch davon, dass Gott ein Rächer ist für das alles. Und wer das nicht beachtet und sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und ich denke, dafür müsste sich jeder von uns fürchten. In diesem Sündenkatalog hier in Kolosser 3, ab Vers 5, da erwähnt Paulus zuerst die sexuellen Sünden. An erster Stelle steht hier die Unzucht. Nun, was ist Unzucht? Ich denke, da können wir uns einiges drunter vorstellen. Im Griechischen steht hier das Wort Porneia. Man kann anstatt Unzucht auch Hurerei oder ehebrecherisches Verhalten einsetzen. Wir wissen ja unter anderem auch aus der Bergpredigt, dass der Herr Jesus immer zuerst auf das Herz abzielt. Und auch in der Bergpredigt spricht er diese Dinge ganz scharf an. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 28 sagt er, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch und da kann man Unzucht einsetzen, mit ihr begangen. Also es beginnt schon im Herzen. Es muss noch gar nicht in die Tat übergehen. Und das ist vor Gott Verunreinigung, das ist vor Gott Sünde. Der Herr Jesus spricht das an und sagt dann in Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Da sehen wir, wie ernst es Gott ist und wie schlimm für ihn solche Dinge sind. Solche Verunreinigungen des Herzens und wenn man solche Dinge im Herzen ausbrütet. Das heißt, der Herr Jesus will, dass wir unsere Augen unter Kontrolle haben. Dass wir uns bewusst sind, auf was wir schauen. Und auf was wir uns einlassen. Denn über die Augen kann ein Mensch begehrlich werden. Und das gilt nicht nur für die Männer, das gilt auch für die Frauen. Und sich im Herzen verunreinigen. Das kann einerseits im gesellschaftlichen Bereich geschehen. Das kann überall geschehen. In deiner Nachbarschaft, in der Bekanntschaft, am Arbeitsplatz oder auch bei Veranstaltungen. Da muss jeder immer wissen, ich muss meine Augen unter Kontrolle haben. Das kann aber nicht nur in der Gesellschaft geschehen, sondern ein anderes ganz großes Gefahrenpotenzial sind heute eben unsere Medien. Aber auch die Werbeplakate. Ich finde das immer wieder interessant. Im Sommer, da findet man meistens keine Wäsche- oder Unterwäsche-Werbung von Firmen an den Plakaten draußen. Aber gerade im Winter, da sind große Verführungen für Männer abgebildet. Da werden große Werbungen gemacht für Unterwäsche von Frauen. Warum? Weil es da vielleicht die Männer viel mehr oder die Blicke viel mehr hingezogen werden als im Sommer. Die Medien legen es ganz bewusst darauf an. Doch nicht nur die Werbeplakate, Zeitungen und Illustrierte, sondern wir wissen, dass aus dem Begriff Porneia auch die sogenannte Pornografie hervorgeht. Und das ist eine ganz schlimme Sache heutzutage, dass hier schon Tausende der Millionen von Männern und Frauen auch in unserem Land gefallen sind, die in Pornografie hineingeraten sind und darin verstrickt worden sind. Die Zahlen von Statistiken sind erschreckend hoch, auch unter Gläubigen. Über das so gute Internet sind schon Tausende gefallen, auch Kinder Gottes. Und man möchte nicht wissen, wie viele schon süchtig geworden sind davon. Doch genau da sagt Paulus, bei einem Kind Gottes sollen diese Dinge nicht zu finden sein. Das gehört nicht zu unserem Lebenselement. Ich könnte mir vorstellen, dass viele eine große Not auch darin haben. Menschen draußen in der Welt, aber auch Gottes Kinder. Aber wer darin Probleme hat, der sollte dringend seelsorgerlichen Rat aufsuchen. Aber auch selbst mit allen Konsequenzen bereit sein, diese Dinge völlig in den Tod zu geben. Sonst kann man dem Herrn nicht gefallen. Im weitläufigen Sinn ist mit dem Begriff Unzucht auch geistliche Hurerei mit eingeschlossen. Geistliche Hurerei ist wieder etwas anderes, wenn wir jetzt quasi uns der Ökumene anschließen würden oder mit anderen, die nicht wiedergeboren sind, gemeinsame Sache machen würden. Das wäre dann noch geistliche Hurerei. Das ist hier auch im weitläufigen Sinne mit Unzucht eingeschlossen. Und das sind schlimme Dinge. Und wahrscheinlich hat es Paulus auch so hier in den Vordergrund gestellt, auch diese sexuellen Sünden, weil die ganz besonders auch Menschen binden können. Und weil da auch sehr stark unsere Gefühle mit angesprochen werden, unsere Sinne. Und es haben schon mehrere christliche Bücherschreiber auch gesagt, ja, wir sind heute tatsächlich in einer sexualisierten Gesellschaft. Und wenn man mal unsere Gesellschaft ein klein wenig beobachtet, muss man es wirklich sagen. Sie wird immer mehr pornografischer, immer mehr sexualisierter. Und gerade in der heutigen Zeit, da können ja über den Tag so viele sexuelle Einflüsse auf dich hereinfließen, egal ob Mann oder Frau. Und da muss man sich wirklich im Herrn gefestigt wissen. Kommen wir zu einem weiteren Begriff, den Paulus hier erwähnt, und zwar die Unreinigkeit. Das sind die nächsten sündigen Handlungen. Unreinigkeit. Hier steht das griechische Wort Akathasia. Und Akathasia bedeutet Unsauberkeit im natürlichen Sinn und im äußerlichen Sinn. Aber auch moralische Unsauberkeit. Auch Unanständigkeit und Zügellosigkeit. Und jede Art von sexuellem Fehlverhalten, das sich eben von Unzucht bzw. Hurerei unterscheidet. Also Unzucht und Unreinigkeit stehen im sexuellen Bereich ganz nah beieinander. Kann aber auch eine unsaubere Gesinnung sein, indem man vielleicht irgendjemand anderem etwas vortäuschen will, was nicht so ist. Oder wie wir es vorhin in 1. Thessalonicher 4 gelesen haben, dass man vielleicht einen Glaubensbruder sogar übervorteilen oder, wie man hier rauslesen kann, betrügen will oder selbst Gewinne machen will an Glaubensgeschwistern. Das kann auch eine unsaubere Gesinnung sein. Oder wenn man anderen etwas vorheuchelt, was nicht so ist. Unsaubere Gesinnung, Unreinigkeit. Doch wie bereits erwähnt, steht hiervor auch jede Art von sexuellem Fehlverhalten. Und wir können es derzeit beobachten, wie ich schon sagte, wie unsere ganze Gesellschaft immer mehr in sexuelle Entartung gerät. Das ist genau das, was der Herr Jesus sagte, wie es sein wird vor seiner Wiederkunft. Es wird sein wie zu den Zeiten Lots und es wird sein wie zu den Zeiten Sodom und Gomorras. Wir kommen immer mehr dahin. Und denken wir jetzt gerade daran, an die ganze Entartung durch das Gender Mainstreaming, was da alles vorangetrieben wird. Sexuelle Entartung, es geht mit voller Kraft voran. Es hat jetzt eigentlich erst Anlauf genommen, aber das wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werden. Dass junge Menschen zum Schluss gar nicht mehr wissen, bin ich jetzt Mann oder bin ich Frau? Ich kann das heraussuchen und Frau kann mit Frau schlafen oder Mann mit Mann oder wie man gerade will. Alles geht durcheinander. Denken wir heute schon auch an die vielen Verheiratungen und Scheidungen, diese vielen Patchwork-Familien. Aber es geht auch hier weiter mit Unreinigkeit, auch in Dinge, die heutzutage auch so sehr verharmlost werden, wo sogar schon Psychiater junge Menschen dazu raten, ja, sie sollen in jungen Jahren auch masturbieren, sie sollen ruhig ihre Selbstbefriedigung walten lassen. Und dabei sagt die Bibel etwas ganz anderes. Diese Dinge gehören auch zur Unreinigkeit. Und wir müssen es sagen, Masturbation, ja Selbstbefriedigung, ist vor Gott Sünde. Und sie soll genauso wie die Unzucht in den Tod gegeben werden. Und es gab schon Kinder Gottes, ja, das ist ja nicht so schlimm und ich kann ja nicht anders und das muss doch Gott auch so bewilligen, wenn man solche Dinge tut. Und andere haben wiederum gemeint, ja, ich habe jetzt gerade mit dieser Sünde zu tun, aber wenn ich mal heirate, dann wird es weg sein. Selbstbefriedigung, Masturbation. Doch die Praxis beweist das Gegenteil. Allermeist hat sich das Gegenteil herausgestellt. Denn verheiratet werden ist nicht der Weg, um von der Selbstbefriedigung loszukommen. Denn auch in der Ehe braucht es Selbstbeherrschung in der Sexualität. Eine Ehe ist auch nicht von Gott gegeben, um alle sexuellen Triebe auszuleben. Auch da braucht es Beherrschung. Und der Weg, um davon frei zu werden, heißt nicht heirate, sondern töte diese Handlungen. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Das ist der biblische Weg. Und das hört sich ganz, ganz hart an. Vielleicht für viele, die in solchen Sünden drinstecken. Und das hat sehr wenig mit Liebe zu tun. Zumindest gleich gar nichts mit Selbstliebe oder mit Selbstmitleid. Sondern es hat sehr viel mit der Liebe zu was zu tun. Mit der Liebe zu deinem und meinem Herrn. Mit der Liebe zum Herrn Jesus. Und mit entsprechender Selbstverleugnung. Ja, Herr, wenn du sagst, diese Dinge sind Sünde, dann möchte ich sie in den Tod geben. Und der Schlüssel liegt nicht darin, sich selbst bezwingen zu wollen oder Selbstkasteiung zu praktizieren, hart umzugehen mit sich selber und Gott etwas beweisen zu wollen. Ja, jetzt schaffe ich's. Nein, es geht letztendlich nur mit Gott. Und mit Gott kann man seine Augen und auch seine Gedanken in Zucht nehmen. Und das ist der Schlüssel. Wenn das geschieht, dass du deine Augen und deine Gedanken in Zucht nimmst, dann hat die Sünde verspielt. Das ist der absolute Schlüssel. Und wenn die Bibel das sagt, man soll es so tun, dann ist es nur gut für uns, weil Gott gibt uns nichts Schlechtes weiter, er gibt uns die besten Anweisungen, die für unser Leben das Allerbeste sind. Doch trotz aller Sünden, die es im Bereich der Sexualität gibt, und ich denke, Paulus spricht auch diesen Bereich ganz besonders an, weil die Kolosser dachten, alles Leibliche ist schlecht. Aber es ist nicht alles Leibliche schlecht. Ja, unser altes Wesen ist schlecht, unser eigenes Ich ist schlecht. Aus uns selbst kann nie was Gutes hervorkommen. Aber man kann nicht sagen, einfach alles Leibliche und alles Sexuelle ist schlecht. Das ist alles Sünde vor Gott. Nein, so ist es nicht. Denn wir müssen bekennen, die Sexualität an sich ist gut. Denn die Sexualität wurde ja auch von Gott erschaffen. Ja, die Sexualität ist sogar ein ganz heiliges Gebiet. Aber ich frage euch, wann ist sie denn ein heiliges Gebiet? Wenn die Sexualität im rechten Rahmen stattfindet. Und der rechte Rahmen für die Sexualität ist auch von Gott gegeben und das ist die Ehe. Und zwar die Ehe von einem Mann und von einer Frau und von niemandem sonst. Vielleicht können wir die Sexualität auch mit einem Feuer vergleichen. Grundlegend würden wir vielleicht sagen, Feuer ist nichts Schlechtes. sondern es ist sogar gut, ja, es ist sogar sehr gut, ganz besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn das Feuer schön im Ofen bleibt. Ja, hier haben wir einen Heizraum, wo dann das Gas reinkommt und dann die Flamme unten ist im Brenner. Oder wenn wir jetzt hier einen Holzofen hätten, da würden wir uns freuen an dem Feuer, das hier brennt. Wie lange würden wir uns daran freuen? Solange es im Ofen bleibt, solange es in den rechten Grenzen gehalten wird, solange es in seiner rechten, im rechten Rahmen bleibt, wenn es schön im Ofen bleibt und unsere Wohnung wärmt. Was ist aber, wenn das Feuer aus dem Ofen herauskommt? Was ist, wenn das Feuer herausbricht und in unsere Wohnung gelangt und das ganze Haus in Flammen gerät? Was ist dann? Dann würden wir sagen, oh, das Feuer, das ist sehr gefährlich und zerstörerisch. Das ist gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Es ist lebensgefährlich. Es bedroht sogar unsere Existenz. Und wir müssen jetzt gegen dieses Feuer angehen. Der Brand muss gelöscht werden. Holt sofort die Feuerwehr. Ja, sonst wackelt das Haus ab. Und liebe Freunde, Geschwister, ganz genauso ist es auch mit der Sexualität. Im rechten, von Gott gegebenen Rahmen ist es etwas Wunderbares und auch was Heiliges. Aber wenn sie aus dem rechten Rahmen ausbricht, dann ist es wirklich schädlich, zerstörisch und existenzgefährdend. Das nächste, das Paulus hier erwähnt, das ist die Leidenschaft. Ja, oder auch schändliche Leidenschaft und böse Lust. Hier in unserem Sündenkatalog, den Gliedern oder sündhaften Handlungen, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. Leidenschaft, böse Lust. Ist natürlich nicht ganz so einfach, das zu definieren. Einige Ausleger sind der Meinung, dass hier beides im Zusammenhang auch zu den sexuellen Sünden zu sehen ist. Doch wir wissen, es gibt auch andere Leidenschaften als nur in der Sexualität. Denken wir nur an Extrembeispiele, wie wenn jemand leidenschaftlich im Sport steht, leidenschaftlich Fußball spielt oder sonstige Sportarten betreibt. Das kann in so große Leidenschaften hineingehen, dass das ganze Leben beinhaltet. Ja, man hat keine Zeit, um in Gottesdienste zu kommen. Ja, warum? Ja, heute Morgen ist ein Fußballspiel oder sonst etwas. Oder denken wir da aber auch in den Bereich des Essens. Manche sind so leidenschaftlich auch mit Essen oder auch mit Kochen beschäftigt, dass das ganze Leben beinhaltet. Denken wir aber auch an leidenschaftliche Genusssüchte. Menschen, die in Drogen gefallen sind, stecken in Leidenschaften, das sind auch Bindungen, aber auch Alkohol oder Rauchen. Leidenschaften. Oder denken wir an alle möglichen Hobbys, worin manche leidenschaftlich getrieben werden. Ich habe früher jemanden gekannt, der hat nicht die ganze Nacht durchgeschlafen. Der war so in seine Modelleisenbahn verliebt, dass er nachts noch rausging und wenn er einen schlechten Schlaf hatte und eine Stunde an seiner Modelleisenbahn bastelte und dann natürlich das Ding auch laufen lassen hat und sich so gefreut hat, und wenn man mit ihm geredet hat, dann hat er immer von seiner Modelleisenbahn gesprochen. Das kann auch Leidenschaft sein. Das ist die Frage, ob das Gott gefällt. Jemand, der von Leidenschaften und Begehrlichkeiten getrieben ist, der wird eben von diesen Dingen getrieben, aber nicht von Gott. Und das ist schädlich. Darum sagt Paulus: Töte auch diese Dinge, Leidenschaft und böse Lust, wo es dich hinzieht. Das fünfte, auf das Paulus hier zu sprechen kommt, das ist die Habsucht. Man fragt sich, wie kommt Paulus jetzt hier auf die Habsucht zu sprechen? Hat er jetzt vorher lauter solche Dinge mehr im sexuellen Bereich angesprochen? Ja, Leidenschaft und Lüste, ja, das geht auch schon ein bisschen in eine andere Richtung. Aber es sind auch Dinge, die einfach auch das Herz erfüllen. Sexuelle Verunreinigung, Leidenschaften, böse Lust und jetzt auch die Habsucht. Wie schnell kann die Habsucht das Herz eines Menschen gefangen nehmen? Vielleicht wäre manch einer von uns geneigt zu sagen, ach, Die sexuellen Sünden, die sind so schlimm, das ist schlimm, was der tut. Auf der anderen Seite ist da jemand habsüchtig und dann soll man gar nichts dabei denken. Ach ja, der hat halt gerne ein bisschen so mit materiellen Dingen und so zu schaffen. Aber das ist nicht so schlimm wie sexuelle Dinge. Das muss man schon unterscheiden. Aber fragen wir mal den Apostel Paulus, ob er hier unterscheidet. Es steht im gleichen Kontext. Es steht genau beieinander. Sexuelle Sünden und Habsucht ist in einem Sündenkatalog drin. Und das müsste uns zu denken geben. Denn wir müssen es schließlich Gott überlassen, wie er die Dinge beurteilt. Denn Habsucht ist bei Gott was? Paulus nennt es beim Namen und sagt, Habsucht ist Götzendienst. Und wenn jemand davon getrieben wird, immer mehr zu haben und noch etwas zu haben und noch etwas und immer irgendwie auf dem neuesten Standard zu sein und jetzt ist das Alte nichts mehr wert, jetzt brauche ich wieder das Neue, das muss jetzt her. Und man vergeudet letztendlich auch kostbare Reserven und auch Finanzen, die der Herr gegeben hat. Man meint immer mehr zu haben und letztendlich nie so richtig zufrieden ist. Alles auf dem neuesten und komfortabelsten Stand haben zu wollen. Ich denke, dann steht man in Gefahr, ein Habsüchtiger zu sein. Und wenn das so ist, dann lebt man für seine Güter und für den Materialismus. Und man meint vielleicht sogar noch von Gott gesegnet zu sein und für Gott ist das ein Gräuel. Denn wer in Habsucht lebt, der lebt in Götzendienst. Sagt die Bibel ganz klar. Und vor Gott ist Habsucht genauso schlimm, als wenn du Unzucht betreiben würdest. Habsucht ist Götzendienst und Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Und wenn du mit nichts zufrieden bist, was du hast und meinst, immer mehr und immer noch etwas Besseres haben zu müssen, so betreibst du vor Gott Götzendienst. Habsucht ist eine beständige Begierde nach mehr. Und letztendlich, wenn wir uns das genau mal überlegen, das Menschenherz ist unersättlich. Es will eigentlich von Natur aus immer mehr. Und da sagt die Bibel, töte auch dieses Glied, genauso wie die anderen Dinge. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Und das ist für uns eine ganz, ganz praktische Anweisung. Und da muss auch jeder überlegen, wo stehe ich da eigentlich? Das heißt nicht, dass wir nie etwas Neues haben dürfen oder dass wir nicht auch verschiedene Dinge in Gebrauch nehmen dürfen. Aber wir müssen auch schauen, wo sind eigentlich die Grenzen? Geht es jetzt ins Grenzenlose oder was? Oder kann ich tatsächlich auch mal mit irgendwelchen Dingen zufrieden sein, die vielleicht jetzt nicht so sind, wie ich es vielleicht auch so gerne hätte, aber die es im Endeffekt genauso tun? Und ich kann die Reserven auch in das Reich Gottes hineintun und mir Schätze im Himmel sammeln. Trachtet nach dem, was droben ist. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir diese Dinge nicht lernen, die uns Paulus hier jetzt so sehr ins Herz legt, hier in der ersten Hälfte dieses Sündenkataloges, so müssen wir eben damit rechnen, dass uns Gott in seine Erziehung nimmt. Denn Paulus sagt hier, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Und wir werden auch keinen Segen dabei ernten. Oder wir sind Leute, die eben geistlich nicht richtig vorwärts kommen, die irgendwo stecken bleiben. Oder vielleicht auch von Gott gar nicht richtig erfüllt sind. Von Charles Hutton Spurgeon, da stammt der Vergleich von dem Kapitän und seiner Mannschaft. Und dieser Kapitän sagte, wenn ihr sie nicht tötet, werden sie euch umbringen. Oder wenn ihr sie nicht tötet, dann werden sie euch töten. So sagte dieser schottische Kapitän zu seiner Schiffsmannschaft, indem er sie auf den Feind schauen ließ. Indem er sagte, Jungs, seht ihr dort den Feind? Spurgeon sagt weiter, ganz ähnlich ist es in unserem geistlichen Leben. Es ist so, wenn ihr die Macht des Bösen nicht überwindet, dann wird sie euch unterwerfen. Denn der Feind wird mit aller Macht bestrebt sein, dem Reich unseres Herrn Jesus Christus zu schaden, wo er nur irgend kann. Und darum bleibt euch keine andere Wahl. Entweder oder. Gott gebe, dass wir uns nicht unschlüssig zeigen, sondern ernstlich den Kampf aufnehmen, bis Christus kommt. Siehe Kolosser 3, Vers 5. So viel von Spurgeon. Auch er hat es erkannt. Einerseits heißt es Kampf aufnehmen, doch bereits in der letzten Predigt hatte ich gesagt, Paulus spricht hier gar nicht so sehr vom Kämpfen, sondern einfach vom Töten oder Tod halten. An dieser Stelle möchte ich zum Schluss kommen. Im nächsten Predigtabschnitt wird es dann darum gehen, wie wir mit Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässlichen Redensarten umzugehen haben, auch mit Lügen. Aber da wollen wir uns das nächste Mal damit beschäftigen. Heute hatten wir das Thema Aufruf zur aktiven Heiligung. Und ich möchte nochmals dazu aufrufen. Lasst uns einfach das tun, in aller Einfalt, in allem Gehorsam, was uns Gottes Wort anweist und befiehlt. Lasst uns wahrhaftige Täter des Wortes Gottes sein. Und Gott sieht auch die Opfer, die du ihm darin bringst und wo du womöglich auch leidest, wenn du hier Dinge tatsächlich in den Tod gibst. Es wird vor Gott wohlgefällig sein. Und wie in der letzten Predigt möchte ich auch in dieser Predigt zum Abschluss fragen, wen liebst du mehr? Liebst du die zeitweise Sünde mehr oder liebst du Gott mehr? Und die zweite Frage lautet, an wem hast du mehr Freude? An der vergänglichen Lust zur Sünde oder hast du deine Freude an dem ewigen und wunderbaren Gott? Das sind zwei wichtige Fragen, an denen sich letztendlich sehr viel in Bezug auf unsere persönliche Heiligung entscheidet. Möge jeder von uns die richtige Antwort darauf geben. Amen. Lasst uns beten. Wir preisen dich, allmächtiger Gott und Vater, für dein Wort. Und wir danken dir so sehr, dass es du uns mit uns so gut meinst. Und wir sind jetzt heilige Leute geworden durch dich. Du hast uns als Bürger des Himmels mitten in diese Welt hineingestellt. Und so hilf uns, dass wir auch uns als Bürger des Himmels inmitten dieser Welt und Zeit bewähren. Aber auch in der Gegenwart der Sünde, die uns wahrscheinlich am allermeisten zu schaffen macht. Die Gegenwart der Sünde, die uns immer wieder belasten möchte, die uns zur Sünde verführen möchte, die uns anhängen möchte. Ja, wir möchten es für tot halten, Herr. Und wir möchten dafür beten, dass du jedem Einzelnen darin hilfst. Wenn die Sünde an jemand von uns herantritt, dass wir sagen, nein, ich habe nichts mehr mit dieser Sünde zu schaffen. Und dass wir uns darauf besinnen können, dass wir dich, Herr Jesus, viel mehr lieben als die zeitliche Ergötzung der Sünde, durch die nichts Gutes hervorkommt. Wir möchten dir danken, dass du uns da immer mehr hineinführen möchtest, uns auch entschieden machen möchtest, uns darin tiefe Freude und Erfüllung geben möchtest, indem wir das tun, was du sagst. Und da kann nur Gutes daraus hervorkommen. Und dafür preisen wir dich und danken dir, Herr, für deinen Beistand. Amen.